Mein Thema heute Morgen ist die Einzigartigkeit der Maria. Und mir war das ganz wichtig, ja, dass, weil Weihnachten hat ja nicht nur mit Jesus zu tun, sondern auch mit Maria. Die hat ja das Kind zur Welt gebracht. Und ich denke, durch den ganzen Kult, der im Lauf der Jahrhunderte entstanden ist, diesen Marienkult, gerade im Katholizismus und im orthodoxen Christentum, da kam es ja dazu, das einfach war einer der Gründe, weshalb es auch dann die Reformation gab, wo ja Nürnberg auch eine der ersten Städte war, die da mitgefolgt ist. Und ja, viele von uns haben evangelischen Hintergrund, ich habe evangelischen Hintergrund und die Freikirchen kommen ja alle irgendwie mehr aus dem Evangelischen heraus. Und ich denke, da sind wir manchmal ein bisschen allergisch, wenn es überhaupt schon um Maria geht. Und da geht uns aber was verloren, weil ich glaube, durch diesen Kult, ja, ist so eine Gegenreaktion auch da, dass wir einfach dann in Gefahr stehen, dass wir ja die Maria nicht genug würdigen. Und ich denke, als Sohn, ich habe meine Mutter sehr, sehr geliebt und ich meine, ich habe mir natürlich gefreut, wenn die Menschen über meine Mutter gut gesprochen haben, wenn sie sie geschätzt haben, habe ich mich als Sohn gefreut. Und ich denke, Jesus freut sich auch, wenn wir seine Mutter schätzen. Ja, seine leibliche Mutter schätzen. Und deswegen ist es auch mal wichtig, einfach, dass wir auch über dieses Thema sprechen. Und ich möchte euch am Anfang dieser Predigt gleich was beibringen, was Griechisches. Sprecht mir mal nach. Chaire. Sprecht mal nach. Chaire. Kecharitomenos. Kecharitomenos. Und jetzt nochmal eine andere Form. Kecharitomene. Und jetzt sprechen wir mal beides aus. Chaire. Kecharitomenos. Chaire. Kecharitomenos. Und Chaire. Kecharitomene. Ja, das eine ist die männliche Form, das heißt, sei gegrüßt, du Begnadeter. So ein schöner Gruß. Und sei gegrüßt, du Begnadete. Also Mene ist im Griechischen dann das Weibliche, die weibliche Form. Jetzt habt ihr was gelernt. Wir starten heute mit der Geschichte erstmal des Zacharias. Und die steht in Lukas 1, Vers 5. Und gehen dann weiter und dann kommt sie auch, dann geht es dann über zu Maria. Aber zuerst fangen wir an mit der Geschichte des Zacharias. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia im Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aaron. Also die war aus dem höchsten Priestergeschlecht, stammte die. Die Elisabeth, Töchter Aaron. Sie hieß Elisabeth. Sie beide waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetabt. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass dann vorher jetzt betont worden ist, dass sie beide fromm und gerecht waren. Weil damals wurde Kinderlosigkeit als Fluch angesehen und immer einen Zusammenhang mit Sünde gemacht. Also das heißt, die Leute haben geredet über Menschen, die keine Kinder hatten. Und das ist schon eine doppelte Not, ja, dass einfach die damals war. Das ist heute, denke ich, nicht mehr so schlimm, dass einfach da über Leute abfällig gesprochen worden ist, die kinderlos waren. Aber weil, ich meine, wer kinderlos ist, der hat es schwer genug, schon mal an dieser Kinderlosigkeit zu tragen. Und dann kommt dieses Gerede dann der Leute dazu. Und wie gesagt, deswegen ist es auch hier besonders betont geworden, dass die beide eigentlich gerecht waren und fromm vor Gott und nicht irgendwo Sünde der Grund der Kinderlosigkeit war, sondern ich glaube, dass Gott es von Anfang an im Herzen hatte, wirklich übernatürlich sich zu verherrlichen an der Elisabeth. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar. Also Wir sind ja immer auch, können ja an beiden liegen. Diesmal lag es an der Frau, an der Elisabeth, und beide waren hochbetagt. Also das heißt, sie waren schon sehr weit fortgeschritten im Alter. Und das heißt also eine besondere Schwierigkeit auch. Eigentlich schließt man dann ab, und das haben die wahrscheinlich auch. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war. Und auch da, das will ich euch mal erläutern, es gab 24 Dienstklassen der Priester damals. Und die Dienstklasse des Abia war die 8. Dienstklasse. Und jede Dienstklasse hatte zweimal im Jahr die Aufgabe, den Priesterdienst eine Woche lang zu machen. Und jetzt war eben Zacharias Ordnung war an der Reihe. Und also das heißt, er war eine ganze Woche weg von zu Hause und war nur im Tempel. Und dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, also das Los wurde geworfen, Urim und Thummim wurde das Los geworfen, und das, wer das Räucheropfer darbringt. Und er hat dann das Räucheropfer dargebracht, und er ging in den Tempel des Herrn, und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Also normalerweise durfte da ja gar keiner drin stehen. Kein normaler Mensch, die mussten draußen im Vorhof sich aufhalten. Nur die Priester durften in das Heilige. Und auf einmal stand da ein Mann. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Und dann möchte ich dich heute nochmal beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, einfach aus deiner Komfortzone rauszutreten. Du bist hierher gekommen, du hast dich versammelt. Und es ist wichtig, auch schon zur biblischen Zeit war es wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Du kannst echt was verpassen. In der heutigen Zeit sind ja wir alle Priester. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, dass wir eine heilige Priesterschaft sind. Alle miteinander. Und was ist der priesterliche Dienst? Was ist der priesterliche Dienst? Der priesterliche Dienst ist auf Kontinuität ausgerichtet. Er ist anders wie der prophetische Dienst. Der priesterliche Dienst, den jetzt beispielsweise Zacharias versehen hatte, der konnte nicht sagen, heute habe ich einen leichten Kopfschmerz, einen leichten Schnupfen, heute bleibe ich mal zu Hause, heute bleibt der Alltag kalt. Sondern der Priester hatte in seinem Dienst einfach vor Ort zu sein und diesen Dienst zu versehen. Und das macht der Leib Christi heute nicht mehr in der Form. Wir alle sind Priester, und dann kommen wir zusammen. Und dann kommen wir zusammen im Haus Gottes. Und wie gesagt, du kannst was verpassen. Wäre der Zacharias nicht vor Ort gewesen, hätte er diese Engelbegegnung nicht gehabt. Und dann wäre das Leben vielleicht ganz anders verlaufen. Deswegen lass dich führen durch den Geist Gottes, nicht durch deine Gefühle, nicht durch deine vielleicht Bequemlichkeit. Lass dich nicht durch Bequemlichkeit leiden, sondern durch den Geist Gottes. Und der priesterliche Dienst war und ist es, die Fürbitten und die Anliegen, sowohl die eigenen Anliegen wie auch die Anliegen der anderen, vor Gott zu bringen. Das ist priesterlicher Dienst. Und umgekehrt ist der priesterliche Dienst auch, den Segen Gottes auf die Menschen zu legen. Deswegen sprechen wir am Schluss auch über den aaronitischen Segen. Das war priesterlicher Dienst. Und es ist auch heute noch dein Dienst. Dein und mein Dienst ist, Fürbitter zu sein. Beter und Fürbitter zu sein. Beterin und Fürbitterin zu sein. Die Anliegen vor Gott zu bringen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, schreibt der Jakobus. Aber auch, das andere dürfen wir nicht vergessen, den Segen Gottes auf Menschen zu legen. Und wir in unserer Familie, wir haben das von Anfang an gemacht. Ich habe meine Söhne täglich morgens und abends gesegnet. morgens, wenn sie aus dem Haus gingen, habe ich den Aaronitischen, hat jeder seinen Kopf und hingestreckt zu mir und ich habe den Aaronitischen Segen über sie ausgesprochen. Und auch bevor sie ins Bett gegangen sind. Und heute kann es noch sein, dass unser Benny mit seinen 1,94 Meter, dass er kommt und sagt, Papa, segne mich. Und dann versehe ich meinen priesterlichen Dienst. Und ganz besonders auch Väter, ich möchte die Väter ermutigen, diesen priesterlichen Dienst für deine Familie wahrzunehmen. Das ist zuallererst dein Dienst. Wirklich einfach für deine Familie zu beten, für deine Frau zu beten, für deine Kinder zu beten und sie zu segnen. Und das ist kontinuierlich. Und in diesem kontinuierlichen Dienst, da kann es passieren, dass der Geist Gottes nicht mehr so dran ist. Dass einfach der Dienst halt versehen wird und es nur noch eine äußere Form ist. Und das ist leider in vielen Kirchen in der heutigen Zeit der Fall. Dass es nur noch eine äußere Form ist. Dass wir gar nicht mehr irgendwo wissen, was wir tun und was wir singen oder was wir sagen. Ich habe mir dann früher als Kind, bin ich dann in die evangelische Kirche gegangen und dann hat dann der Pfarrer vorne dann gesungen, der Herr sei mit euch. Und dann singen alle und mit deinem Geist. Und da habe ich mir erst viel später Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich und mit deinem Geist? Ja, wir plappern so viel nach. Und es ist oftmals so inhaltslos geworden. Und da tritt der prophetische Dienst auf und sagt, ich mag eure Opfer nicht mehr riechen. Ich mag das Zeug nicht mehr, diese äußere Form, die könnt ihr bei euch behalten, da macht's lieber nicht. Der prophetische Dienst, der wacht darüber, dass der priesterliche Dienst geisterfüllt versehen wird. Und so haben wir beides einfach auch. Haben wir in beiden einfach so. Wir haben darüber zu wachen, dass unser Leben, dass es nicht sich abnutzt, dass der Glaube sich abgenutzt hat. Und lass uns weiterlesen. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Warum? Ich habe darüber Gedanken gemacht. Vielleicht ist er erschrocken, weil er überhaupt nicht mehr mit Übernatürlichem gerechnet hat. Rechnest du mit übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes? Bist du mit einer Erwartungshaltung hier in den Gottesdienst gekommen? Ich glaube, es wäre absolut voll, wenn die Leute heute, auch die lieben Mitchristen, die lieben Brüder und Schwestern, wenn sie damit rechnen würden, dass Gott übernatürlich eingreift, dann würden sie zusammenkommen. Und das müssen wir uns bewahren. Hast du eine Erwartungshaltung? Das nennt man Glaube. Hast du eine Erwartungshaltung, dass Gott heute hier, die Gegenwart Gottes hier ist und dass er übernatürlich handeln kann und will an dir und etwas verändert? Ich denke, der Zacharias hat damit gar nicht mehr gerechnet. Er hat halt den Dienst versehen und auf einmal ist alles anders gewesen. Und auf einmal stand da ein Mann da im Heiligtum und er hat ihn erkannt als Engel und es ist oftmals so, dass der Mensch, das ist das Menschliche, dass er Angst hat vor dem Übernatürlichen. Und deswegen irgendwo überfiel ihn auch Furcht. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Und jetzt wird es interessant. Denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Johannes geben. Sehr interessant. Was sagt der Engel? Nicht das Gebet der Elisabeth ist erhört worden, sondern er sagt, dein Gebet ist erhört worden. Und wer weiß, vielleicht hat er schon lange aufgehört zu beten. Wenn einfach dann ja die Jahre einhergehen, du betest, du glaubst und betest, irgendwann mal hört es dann auf. Und ich habe so viele Christen auch erlebt, die jahrelang gebetet haben und es ist nichts passiert und dann haben sie aufgegeben und dann auf einmal ist es passiert und dann konnten sie es nicht mehr annehmen. Vor vielen Jahren ist mal hier war ein Brasilianer, waren zwei brasilianische Pastoren hier und haben hier gedient. Der eine hatte ein ganz, ganz starkes Zeugnis. Der war selbst drogensüchtig und war auch Drogendealer in Brasilien und hatte große Mengen an Heroin von einem Ort zum anderen transportieren müssen und ist in eine Polizeikontrolle gekommen, hat gesehen, da vorne ist die Polizei, und dann hat er das Heroin genommen, hat es runtergeschluckt und es war wie eine Explosion, er ist dann eigentlich gestorben. Das Ganze, er war dann weg und hat gesagt, er hat nur Finsternis um sich herum gesehen. Er war nicht irgendwo das Licht und sowas, sondern er ist wirklich gestorben. Und dann ist er aber wieder, hat ihn Gott wieder zum Leben erweckt. Und das ganze Auto, hat er erzählt, war voller Blut. Und er ist dann von der Polizei, ist er nach Hause gekommen zu seiner Mutter. Und seine Mutter war Christin und die hat jahrelang gebetet, dass ihr Sohn zum Glauben kommt. Und dann ist er gekommen in diesem Zustand und hat furchtbar ausgeschaut, aber ist nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, ich habe mich bekehrt, und die konnte es nicht annehmen. Die konnte es nicht annehmen. Hat jahrelang gebetet, und wie es dann die Erfüllung kam, hat sie es erstmal nicht gepackt. Und so geht es uns manchmal, und ich denke, da kann sich was abnutzen, und ich denke, das war bei dem Zacharias der Fall. Der hat dann nicht mehr so geglaubt, der hat dann nicht mehr so erwartet. Und dann kommt Gott, da wo wir es nicht mehr damit rechnen, und dann kommt Gott und sagt, dein Gebet ist erhört. Dein Gebet ist erhört worden. Und nicht das von anderen, dein Gebet. Und vielleicht dein halbherziges Gebet ist erhört worden. Und es wird ihm genau gesagt, ein Sohn wird geboren werden und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Lass uns weitergehen. Bitte, tut weiter. Und du wirst Freude und Wonne haben. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und er wird schon von Mutterleib erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ganz starke Sache. Das heißt, ja, diese Menschen, die hat man als Nazaräer bezeichnet. Also Johannes war ein Nazaräer, das heißt, die haben in der Regel die Haare sich nicht schneiden lassen und haben auch keinen Alkohol getrunken, weil sie Gott geweiht waren von Anfang an. Und es gibt Menschen, also im Judentum gab Leute, die haben das für eine Zeit gemacht, sich Gott geweiht und in dieser Zeit eben keinen Alkohol getrunken und in dieser Zeit einfach ganz für Gott sich geheiligt, hat sich abgesondert und nur für Gott da zu sein. Und der Johannes war das von Anfang an. Und es war ganz, ganz erstaunlich. Ich meine, damals war ja der Heilige Geist noch nicht ausgegossen auf alles Fleisch. Der war nur auf besonderen Leuten. Und der hat es eben von Anfang an, schon im Mutterleib. Also auch was ganz Wichtiges für uns, wo es Menschen hier in der Welt gibt, die sagen, was soll das, ein Embryo? Das ist doch nur ein Zellhaufen. Das ist doch noch gar kein Mensch. Und hier sehen wir, der war schon als Embryo erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der ist als Embryo, als Baby, als ungeborenes Leben kann mit Heiligen Geist erfüllt sein. Was ist das für ein Frevel, der in unserem Land passiert und auf der ganzen Welt? Wir machen uns Gedanken über Corona, über die Corona-Toten. Und dabei werden jedes Jahr 100.000 Kinder abgetrieben. Darüber sollten wir uns Gedanken machen. Wir haben uns selber, wir zerstören selbst unser Volk durch das. Durch diese permanente Sünde. Und ich denke nicht, dass das in der Corona-Zeit aufgehört hat. Da werden weiterhin Kinder abgetrieben. Und das ist eine große Schuld. Und da sind wir Priester auch für unser Land. Da haben wir Christen einzutreten und zu beten, dass das aufhört. Wir machen uns um 10.000 oder 20.000 Corona-Tote Sorgen und bringen jedes Jahr werden 100.000 Kinder umgebracht in unserem Land. Und Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Der Johannes war ein ganz außerordentlicher Mann. Wer die Geschichte des Johannes kennt, normalerweise ging man doch in die Stadt hinein, um Menschen zu sammeln und dann zu den Menschen zu sprechen. Johannes hat das Gegenteil gemacht. Er ging in die Wüste oder an den Jordan und fing dort an zu predigen. Und dann heißt es, und es kam ganz Israel, ganz Jerusalem kam raus zum Johannes, weil er da, wo Salbung ist, da sammeln sich Menschen. Da kommen Leute zusammen. Und was hat er von sich gesagt? Ich bin eine Stimme in der Wüste. Es reicht aus, dass du eine Stimme in der Wüste bist und erheb diese Stimme. Das Wichtige ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und egal wo du bist, passieren dann Dinge. Und es war was ganz Übernatürliches, dass zum Johannes Massen kamen, die er dann ja getauft hat. Die kamen zu ihm raus, der ist nicht hinter denen hergelaufen. Heute laufen wir hinter den Menschen her. Es wäre doch mal gut andersrum. Es wäre doch besser, dass wir wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist, dann kommen die Leute von selbst. Und er ging, es wurde ja später über Jesus auch spekuliert, dass er der wiedergekommene Elia wäre, war nicht, dass Johannes war, hatte den Geist des Elia. Und vielleicht erinnern sich manche am Ende des Maleachi, 400 Jahre davor, ja, da steht ja geschrieben, dass der Geist des Elia auftritt und dass er die Herzen der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern wendet, auf dass der Herr nicht kommt und die Erde mit seinem Fluch schlägt. Und dann kam der Johannes 400 Jahre später und er hat genau das gemacht. Er hat die Herzen der Väter zu den Söhnen, zu den Kindern gewandt und umgekehrt und auch den Ungehorsam zu der Klugheit der Gerechten, das ist ein bisschen anders geschrieben wie Maleachi. Und er hatte diesen Dienst, das Volk auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies alles zu verkündigen. Es sind nur drei Engel, die eigentlich hier in der Bibel mit Namen genannt sind. Der eine war der Luzifer, dessen Erschaffung sogar von dessen Erschaffung berichtet ist, wahrscheinlich der erste und höchste Engel, der aber dann gefallen ist, weil er so schön war, weil er so klug war. Und dann gibt es noch zwei weitere Engel, der Michael, der für das Volk Israel auch zuständig ist, der Erzengel Michael und dann der Erzengel Gabriel. Und hier ist der dritte Engel, der Gabriel, der sein Platz war vor Gott. Und ich komme ja aus der charismatischen Bewegung, habe mich da bekehrt. Aber da gibt es manchmal auch so diesen sogenannten, ich nenne ihn den Bilderdienst. Da gibt es dann welche, ja, so Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, die dauernd irgendwie einen Engel irgendwo sehen. Ja, aber die Bibel ist da etwas anders. Wenn Gott spricht, dann spricht er sehr klar, sehr deutlich. Und ich glaube, vieles irgendwo, und da müssen wir einfach uns weiterentwickeln. Vieles ist Fantasie, fromme Fantasie. Dass man dauernd irgendwelche Engel herumfliegen sieht oder sowas. Wisst ihr, der Gabriel, der stand 400 Jahre vor Gott und ist mal gar nichts geschehen. 400 Jahre hat Gott nicht geredet, das war auch Gericht. Und dann hat er agiert. Was hat Gott zum Noah gesagt? Baue eine Arche. Und dann fing an und hat Noah, und Noah hat eine Arche gebaut. Und dann gingen Jahre einher. Und dann kam ein zweites Reden Gottes. Geh in die Arche. Und dann ist, und das hat er Noah gemacht. Und dann kam ein drittes Reden, geh raus aus der Arche. Drei Reden Gottes haben ausgereicht. Drei Sätze. Und wir brauchen oftmals so viel und so viel Ausgeschmücktes und so viel Zeug. Lass uns mal wieder auf das klare Reden Gottes hören. Das Wort Gottes geschah. Ich glaube, dass Gott einfach eine andere prophetische Qualität haben möchte in der heutigen Zeit. Wieder. Keine frommen Vorstellungen, keine frommen Fantasien und sowas, die eigentlich dann oftmals nichtssagend sind. Sondern hier, wenn ein Engel aufgetreten ist, hat es immer einen Sinn gehabt. Er hat eine ganz äußerst wichtige Botschaft. Hier ging es um Veränderung der Weltgeschichte. Johannes der Täufer war einer, der die Weltgeschichte verändert hat. Und lasst uns weiterlesen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen ist, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Ja, der Zacharias hat den Glauben verloren und nicht mal ein Engel konnte ihn mehr überzeugen. Nicht mal ein Mann Gottes, der Engel, konnte ihn überzeugen, dass jetzt tatsächlich dass noch ein Wunder geschehen wird in seiner Ehe und dass ein Kind geboren wird, obwohl die Elisabeth viel zu alt ist. Und obwohl er doch die Geschichte Israels kennt, dass auch eine Sarah viel zu alt war und doch einen Sohn bekommen hat. Obwohl er die Geschichte Israels sicherlich gekannt hat, dass es auch eine Hannah gab, die auch fortgeschritten war in ihren Tagen und auch einen Sohn bekommen hat. Er konnte es nicht mehr glauben und er hat dann eigentlich eine kleine Strafe dafür bekommen. Er hat einfach mal gesagt, jetzt halt mal die Klappe. Für eine Zeit. Zerrede das Ganze nicht. Auch das ist uns ganz ist wichtig. Manchmal zerreden wir Sachen. Lass uns das nicht tun, sondern wenn der Herr gesprochen hat, dann gilt es zu handeln. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte, war wahrscheinlich ganz blass um die Nase. Und dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Also er war eine ganze Woche da im Tempel oder um den Tempel herum und ist dann nach einer Woche nach Hause gegangen. Und dann, jetzt weiter nach diesen Tagen, wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Genauso wie es der Engel gesagt hat. Und deswegen, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn was prophetisch ausgesprochen wird, dann passiert es auch. Sonst war es eine falsche Prophetie. Was ist mit in der heutigen Zeit, was ist mit diesen vielen Propheten, die prophezeit haben, dass Trump Präsident bleibt? Wo sind die Korrekturen? Dann war es eine falsche Prophetie. Hier war es eine echte Prophetie. Seine Frau wurde schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Ja, und ich denke, die hat schwer Jahre lang getragen unter dieser Verachtung und dieser Geringschätzung der Menschen. Und Gott hat es verändert. Gott hat es gehört. Und so kann Gott auch in deinem Leben von einer Sekunde auf die andere alles anders machen. Ich war ja oftmals in der Slowakei und da war ein Pastor, der hatte große Probleme, große Krise in der Gemeinde. Es sind über 40 Leute weggegangen, es waren mal 80 Leute und dann waren es am Schluss nur noch 40. Der eigene Bruder ist weg, der Älteste in der Gemeinde war und dann wollte er aufgeben. Und dann habe ich gesagt, René hieß der Pastor, René, gib nicht auf, hör nicht auf. Und dann haben sie mich eingeladen auf eine Evangelisation, ging um das Thema Heilung. Und sie haben ein kleines Wort verändert. Sie haben eingeladen mit Heilung durch Gottes Energie, nicht durch Gottes Kraft, sondern durch Gottes Energie. Was ist passiert? Es kamen circa 40, also sie waren ja 40 Leute, und es kamen circa 60 kamen die meisten aus der Esoterik, weil die hat es interessiert, Heilung durch Gottes Energie. Und ich kann euch sagen, könnt ihr auch selber mal auch den Duschern fragen, die ihn kennen. Ja, es war eine der Abende, da ist fast nahezu jeder geheilt worden. Da war wirklich so eine Salbung da, die konnte ich nicht machen. Ich war halt das ausführende Instrument. Und ich habe da gepredigt und es haben sich an diesem Abend 40 Leute bekehrt. Die Gemeinde hat sich verdoppelt an diesem Abend. Und wie gesagt, nahezu jeder wurde geheilt. Da war eine junge Frau, die haben sie mit dem Rollstuhl reingefahren und die war so schief drin gesessen, ihr lief der Speichel aus dem Mund. Sie hat schwer gestottert und ich habe für die gebetet und die ist komplett geheilt worden. Und später haben sie einen Artikel in der Zeitung dann da über diese Heilung geschrieben, als Zeugnis. Würde man hier nicht machen können, aber eben in der Slowakei ist das passiert. Und ich kann mich noch an einen weiteren Mann erinnern, er kam ganz in Schwarz, eleganter Mann, aber du hast gesehen, der kommt aus der Unterwelt und er hatte so einen Bären hinter sich, auch in Schwarz gekleidet und dann haben die mir zugeflüstert, das ist der Mafia-Boss hier in der Gegend und der ist der Geldeintreiber, der erpresst die Geschäfte. Und sowas und lässt sich nimmt Schutzgelder. Und der war da. Und der hat permanent gehustet. Da habe ich gedacht, oh Gott, der hat TBC oder sowas, ja. Er hat dauernd gehustet. Und ich hab dann für ihn gebetet. Und da war ich auch nicht der große Mann des Glaubens. Es ist so viel passiert an dem Abend, aber ich habe mich so zur Seite gestellt und habe so gebetet, dass er mich ja nicht anhustet. Und er hat permanent gehustet. Ich bete für den und er hat aufgehört zu husten. Und er war selber wie vom Donner gerührt. Und dann hat er meine Hand genommen, meine Hand geküsst. Ich habe mich gefühlt wie Don Corleone. Ja? Aber was dann passiert ist, dann haben die eingeladen, nochmal wieder so eine Veranstaltung gemacht, ganz groß mit Plakaten und sonst was und auch mit diesem Zeitungsartikel. Und da haben sie die größte Halle in der Stadt genommen. Erika, warst du mit dabei? Du warst nicht dabei. Also die größte Halle in der Stadt, es war eine Kleinstadt, 500 Leute haben da reingepasst. Eine Stunde vorher war schon über 500 Leute da drin. Circa 530, 540 Leute haben sich da versammelt. Und ich habe wieder gepredigt und habe dann einen Aufruf gemacht und haben sich an einem Abend 400 Leute bekehrt. Ich wollte einen Altarruf machen, es waren viel zu viele, die aufgestanden waren. Die konnte ich gar nicht nach vorne rufen. Und dann ist wieder unglaublich viel passiert. Ja, so ist es, wenn Salbung da ist, wenn die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Und das brauchen wir wieder. Wir brauchen das. Lass uns weitergehen. Ja, und weshalb erzähle ich diese Geschichte? Für diese Gemeinde, da ist auch mein Glaube gewachsen. Von einer Sekunde. Große Gemeindekrise und von einer Sekunde auf die andere, von einem Tag auf den anderen, kann Gott alles verändern. Und so kann er es auch in deinem Leben und so hat er es im Leben von der Elisabeth gemacht. hat die Schmacht vor Menschen weggenommen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel wieder losgeschickt. Stellt euch das vor, 400 Jahre stand er vor Gott. Und dann war eine sehr aktive Zeit, zweimal gleich hintereinander. Ne? Wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa. Und es war ja für die Juden unmöglich eigentlich. Für gläubige Juden nach Galiläa, da schickt doch Gott keinen Engel. Die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, also es war einer aus Juda, der dorthin gezogen ist, in dieses Mischgebiet, und es war schon anrüchig, da zu wohnen. Also die Judäer und vor allen Dingen die aus Jerusalem, die haben die Nase hochgetragen. Und die Jungfrau hieß Maria, und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, was wir vorhin gesagt haben. Kaire Kecharitomene. Also sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Immanuel, das kennen wir ja. Sie aber erschrak über die Rede, weil, wisst ihr, warum die erschrocken ist? Weil Frauen gar nicht angesprochen wurden. Die Frauen waren niedriger in den Augen der Menschen damals und die wurden gar nicht gegrüßt, besonders. Und schon deshalb ist er erschrocken und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Wer glaubt an die Sündlosigkeit Jesu? Wer glaubt, dass Jesus sündlos war? Ne? Wir alle doch glauben, dass Jesus sündlos war. Was hat die Kirche damals gemacht? Die hat gesagt, Jesus ist sündlos, also muss er auch frei sein von der Erbsünde, also muss auch die Maria sündlos sein. Und er wurde zum Dogma erhoben, Maria ist sündlos. Aber das ist allein ein menschliches, logisches Konstrukt. Das brauchen wir gar nicht, weil hier steht, du bist begnadigt, und du hast Gnade gefunden. Und welche Art von Gnade hat sich gehandelt? Einmal die Gnade der Erwählung. Es war nicht der Verdienst der Maria. Das hat sie auch später auch ausgedrückt. Sie hat sich das nicht verdient, die Erwählung. Und keiner hat es verdient von uns. Auch du bist erwählt. Und freu dich an der Gnade der Erwählung. Freu dich an der Gnade der Erwählung. Es hat sich mal eine Ärztin bekehrt, aus Russland kommend, und so, und die hat weit über 1000 Kinder abgetrieben. Also da wurde ja viel abgetrieben in Russland in der kommunistischen Zeit, und die hat es gemacht. Und so, und die hat sich dann bekehrt, und dann kam aber dann Stolz rein und immer das Verurteilen von anderen, wo ich sage, Mensch, du hast so viel Gnade erfahren, selbst wenn du hinten sitzt, kannst du dich dein Leben lang freuen an der Gnade, dass du erwählt worden bist. Und ich denke, wir sollten das wertschätzen, dass du ausgesucht worden bist. Vielleicht kommst du aus einer großen Familie und nicht alle sind bekehrt. Und vielleicht ist dein Bruder oder deine Schwester sogar der oder die bessere charakterlich. Aber Gott hat dich gewählt. Und das ist Gnade. Gnade der Erwählung. Und da sollte Freude und Dankbarkeit darüber herrschen bei uns. Da sollen wir, schätze das doch wieder neu wert. Und das hat auch die Maria erfahren. Und dann noch eine weitere Gnade, was in der Gnade drin steckt. Gnade tritt auch immer dann ein, wenn etwas kaputt gegangen ist. Gnade kann nicht verdient sein. Gnade ist was Unverdientes. Sonst brauchst du keine Gnade. Gnade tritt dann ein, wenn was schiefgelaufen ist. Wenn du eigentlich eine Strafe verdient hast und dann begnadigt wirst. Und das heißt, Gnade setzt Instanzen, die einfach zuständig sind, außer Kraft und begnadigt dich. Und die Maria war ein Mensch wie du und ich. Natürlich hat sie gesündigt, weil die Schrift sagt, niemand ist ohne Sünde. Niemand. Da war Jesus einzigartig. Und es war die Gnade Gottes, die ihre Sünden weggewaschen hat. Das kann Gott tun. War die Gnade Gottes. Und dass sie wirklich dann in Reinheit und Heiligkeit das Heilige empfangen konnte. Deswegen ist es so wichtig. Und ihr seht, es geht hier um Gnade. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und jeder von uns ist bedürftig, ja, dann braucht Gnade Gottes. Und dann wird dann immer gesagt, auch in der Welt so um uns herum, ja, der ist ja so begabt. Ja, da kann der doch nichts dafür, dass der gut rechnen kann oder gut schreiben kann oder irgendetwas. Er ist ja so begabt und dann bilden sich die Leute was ein darauf ein, dass sie so begabt sind. Das haben sie alles von Gott. Weil sie Gnade bei Gott gefunden haben. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Jeshua ist der hebräische Name, Gott errettet. Der wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein und über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und auch das ist sehr interessant. Und sein Reich wird kein Ende haben. Hier steht Jakob. Hier steht, Israel hat ja zwei Namen, das Volk hat ja zwei Namen, Jakob und Israel. Und Jakob war eigentlich der natürliche Name. Und es wechselt ja immer wieder. Wenn ihr die Bibel lest, so im Alten Testament, was steht Jakob, was steht Israel. Aber mit Jakob ist eigentlich immer der fleischliche Teil gemeint. Und ist es nicht interessant, dass Jesus auch in Ewigkeit, es steht doch da, über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und deswegen irgendwo, lasst uns das nicht von dem Volk Israel wegnehmen. Es ist gesegnet. Und es ist das Volk Gottes in Ewigkeit. Bleibt es das. Gottes Gaben und Berufung gereuen ihn nicht. Und er hat dieses Volk herausgerufen, auch aus Gnade. Sie haben es nicht verdient. Das geringste Volk, hat er ja mal gesagt. Aber und er wird König über Jakob sein, das heißt auch über den fleischlichen Teil Israels in Ewigkeit und sein Reich, das ist, in dem wir auch hier sind, wird kein Ende haben. Lass uns weitergehen. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das, auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und das ist diese Einzigartigkeit Marias. Da war die hat eine besondere Heimsuchung des Heiligen Geistes erlebt wie kein anderer Mensch. Wir wissen es, Salbung, die Kraft, Heiliger Geist kann ja sehr, sehr vieles bewirken. Aber hier hat es sogar bewirkt, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut gezeugt worden ist. Mit einem Menschen. Ein ganz, ganz einzigartiges Wunder. Das ist einzigartig und dass es dann in ihr auch herangewachsen ist. Ja, ein leibliches Kind zeugt er. Und das ist keinem Menschen vor ihr und keinem Menschen nach ihr passiert. Und noch etwas, der Johannes war von Mutterleib an mit dem Geist Gottes erfüllt. Und hier kommt die Überbietung. Jesus war sogar vom Heiligen Geist gezeugt. War vom Heiligen Geist gezeugt, er hat es von Anfang an gehabt. Und lasst uns weitergehen. Maria machte sich aber auf in diesen Tagen und ging eilend in das Gebirge zu einer Stadt in Juda. Also zog von Galiläa auch wieder viele, viele Kilometer ist sie gelaufen und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen. Macht weiter. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und das ist doch sehr, sehr interessant. Als die Maria kam, ist sie nicht reingekommen, hat gesagt, du, ich bin extra hierher gelaufen, weil ich wollte sagen, ich bin schwanger. Das hat sie mit Sicherheit nicht gesagt. Sondern die Elisabeth war eine Frau auch des Heiligen Geistes. Sie war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie hatte ein sogenanntes Wort der Erkenntnis. Keiner konnte wissen, dass Maria schwanger ist. Es waren keinerlei Anzeichen da. Es war ein 16-jähriges Mädchen. Aber sie hat es erkannt, weil es das Kind in ihr, der Embryo, das heranwachsende Kind, vor Freude gehüpft ist. In ihr Mutterleib. Und das hat sie aber dann richtig gedeutet. Und deswegen ist auch wichtig, also dass wir, der Heilige Geist hat sein Büro auch zum Glück in der heutigen Zeit nicht geschlossen. Es gibt da welche, die das behaupten. Aber das hat er nicht. In der Endzeit brauchen wir mehr denn je den Heiligen Geist und das Licht des Heiligen Geistes, Reden des Heiligen Geistes. Und hier hatte sie ein klassisches, die Elisabeth, ein klassisches Wort der Erkenntnis. Der Wort der Erkenntnis ist was Übernatürliches. Etwas, was kein Mensch wissen kann, das hat sie ausgesprochen. Aus dem Geist heraus. Was nur der Geist Gottes wissen konnte, dass die Maria schwanger war. Und dann noch, dass es ihr Herr sein wird, das Kind, das mal später der Herr sein wird. Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich, Gottes meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und das war die Haltung und das war die Charaktereigenschaft der Maria. Echte Demut, keine fromme Demut. Es gibt da Menschen, die schon stolz sind, dass sie so demütig sind. Sondern die war wirklich demütig. Die hat gesagt, was mir passiert ist, ich habe das nicht verdient. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. So hat sie sich eingeschätzt. Wer bin ich, dass mir sowas passiert? Und siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Auch das hat sie im Geist, aus dem Geist herausgesprochen. Das konnte sie gar nicht wissen, dass das mal geht, weil zuerst ging es ja andersrum. Und auch da, das ist wichtig, dass wir lernen, den Umgang mit den geistlichen Gaben. Der Ort der Verheißung ist ein anderer Ort wie der Ort der Erfüllung. Und dazwischen ist oftmals eine Zeitspanne und ist ein Weg. Israel wurde damals verheißen, dass sie in ein Land ziehen, kommen, in dem Milch und Honig fließt. Und in welchem Land sind sie zuerst gekommen? In ein Land, in dem nicht mal Wasser geflossen ist. In dem genau das Gegenteil passiert ist. Und erst dann hat sich's erfüllt. Und genauso war es bei der Maria. Sie hat es bekommen, ja, und war dann schwanger und all das. Aber zuerst gab es Probleme. Niemand hat geglaubt, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden ist. Da hat sie niemand glücklich gepreist, erstmal gepriesen. Erst die Hirten dann und die Weisen aus dem Morgenland waren übrigens nicht unbedingt drei. Steht einfach nur Weise aus dem Morgenland. Ist auch später einfach aus der Kirchengeschichte dann einfach so entstanden. Und ja, also sie hat es auch da prophetisch ausgesprochen, wenn mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und das ist das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, dass auch der Herr dir, an dir Großes getan hat. Dass auch der Herr an dir Großes tut und tun wird. Das war der Vers, den wir unserem auf die Grußkärtchen, als unser ältester Sohn geboren ist, geschrieben haben: Der Herr hat Großes an uns getan. Er hat Großes an dir. Das ist das, was ich dir wünsche, weil der Herr kann immer noch Großes an dir und mir tun. Und seine Barmherzigkeit währt für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind, in ihres Herzens sind. Weiter. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt den Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener. Und da ist der geistliche Name Israel, Gottesstreiter, der geistliche Name, ja, ist seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Da können wir es mal dabei belassen. Und was heißt das? Jesus ist gekommen, auch um Gerechtigkeit aufzurichten. Und wir haben ja das Kreuz. Wir Christen haben das Kreuz. Und das Kreuz symbolisiert den Wert Gottes. Am Kreuz hat Gott Gerechtigkeit geschaffen. Weil Gott ein gerechter Gott ist, kein Ausweg. Es musste einer ans Kreuz gehen. Es konnte nur einer ans Kreuz gehen, derjenige, der sündlos war, Jesus. Und deswegen symbolisiert Gott das Kreuz Gottes aufgerichteten Wert. Und deswegen versuchen die Satanisten und die, das umzudrehen, den Wert umzudrehen. Dass ihr auch das versteht. Aber wir glauben, dass das Kreuz aufgerichtet ist und dass der Herr gekommen ist und wiederkommen wird, um Gerechtigkeit zu schaffen. Wir wären doch die elendsten der Menschen. Wenn es keinen Gott gäbe, lebend in einer ungerechten Welt, jeder von uns leidet doch darunter. Und dann sterben wir darüber und dann gibt es keinen danach. Wir wären doch die elendsten. Aber Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist lebt. Und es wird Gerechtigkeit geschaffen werden. Und das ist das, was Maria auch ausgedrückt hat. Ich möchte noch 7 Punkte weitergeben. Für die Maria. Erstens, Maria ist diejenige, die Ja zu Gottes Plan gesagt hat. Sie hat es damals Gott leicht gemacht, während es so viele von uns Gott schwer machen. Jetzt ist ein Jahr wieder fast vergangen. Wie war es ein Jahr mit Gott? Hast du es Gott mal wieder schwer gemacht? Ich habe es oftmals Gott schwer gemacht, muss ich bekennen. Und ich denke, fast jeder von uns auch. Und lasst uns einfach Entscheidungen fällen auch. Macht es wie Maria und das soll sie unser großes Vorbild sein. Die hat es Gott leicht gemacht, weil sie ein Ja hatte zu Gottes Plan. Egal, durch welche Lebensphasen es ging. Zweitens, sie hat Gnade von Gott, bei Gott gefunden. Sie war auserwählt und du und ich habe es vorhin schon gesagt, auch wir sind auserwählt und schätze diese Gnade. Und dann heißt es aber auch, wer will Gottes Wahl anzweifeln? Da hat niemand das Recht dazu. Und das lasst uns auch in Bezug auf die Maria nicht tun. Sondern sie war und ist in einzigartiger Weise auserwählt und hat ihren Platz auch bei Gott. Drittens, sie war absolut demütig und das hat sie immer wieder ausgedrückt, aber auch immer wieder gelebt. Und da gab es ja andere Situationen, wo Jesus nicht so freundlich mit ihr geredet hat. Da kam sie doch einmal rein und da war so eine Versammlung und dann hat er gesagt, ja, Vater und Mutter sind da. Wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter? Wer ist mein Bruder, meine Schwester? Die den Willen Gottes tun, hat er kleine Lehre draus gemacht und die Maria stand daneben. Die hätte verletzt sein können, aber ein echt demütiger Mensch ist schwer verletzlich. Geschwister, wir sollen doch wachsen. Als ich ein Mann war, heißt es in 1. Korinther 13, legte ich ab, was kindisch war. Nicht was kindlich, wir sollen sein wie die Kinder, vertrauensvoll, sondern wir sollen aufhören, kindisch zu sein. Und es ist so viel Kindischheit im Christentum. Es ist so viel kindischer Kram in unseren Gemeinden. Kindisches Verhalten. Der Prinz und die Prinzessin auf der Erbse. Wie hast du das gemeint? Wie hast du das gemeint? Ne, immer auf Hab-Acht-Stellung. Und dann so viel Pflegen von Verletzungen. Die Maria war so demütig, die konnte schwer verletzt werden. Sie hat sowieso, wenn du losgelassen hast, was wird denn verletzt? Unser Stolz wird verletzt. Und wenn wir Christen verletzt sind, dann gehen wir zu unserem Herrn und schütten unser Herz aus vor Gott und lassen uns heilen und dann gehen wir weiter. Und dann vergeben wir und dann gehen wir weiter. Und wir pflegen keine Verletzung. Das hat mit Christsein überhaupt nichts zu tun. Und was dann manchmal für ein Theater gemacht wird, lasst uns aufhören, Theater zu spielen. Es ist nicht mehr Zeit, Verletzungen zu pflegen. Sondern es ist Zeit, dem Herrn nachzufolgen. Viertens, das Wirken bei der Maria des Heiligen Geistes war außerordentlich und einmalig. Und da wurde ein Mensch gezeugt, sie hat dieses Kind getragen und hatte eine einzigartige Nähe zu Gott dadurch, die es keiner von uns erleben kann. Fünftens, Maria, obwohl sie erst 16 war, war eine außerordentlich geisterfüllte Frau. Das bezeugt das Magnifikat, das ich aber jetzt nicht länger auslegen will. Sechstens, wer kennt die Hochzeit zu Kana? Schöne Kindergeschichte, Kinder, kennt ihr die Hochzeit zu Kana? Was hat Jesus da gemacht? Wasser zu Wein. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Aber die Maria hatte auch da einen Teil. Die hat nämlich gesagt, was er euch sagt, das tut. Und das war ihre Haltung. Was er euch sagt, das tut. Sie hat alles im Herzen, was Jesus gesagt hat, im Herzen behalten. Und die hat aber auch dann im Glauben gelebt und im Glauben gehandelt. Das war ihr Lebensmotto. Und das hat sie anderen auch nahegebracht. Was er euch sagt, das tut. Und siebtens, sie hat Jesus, den Erlöser, nicht nur auf die Welt gebracht und ihn großgezogen, sie hat ihn außerdem niemals verraten, niemals verlassen. Und alle verraten haben, sie blieb. Und sie war eine der wenigen, eine der drei, die am Kreuz standen, die sich zu Jesus gestellt haben, wo alle sich abgewandt hatten. Das war die Mutterliebe. Das war nicht irgendwo verstehen, was da passiert, sondern es war einfach die Liebe, die Gott in ihr Herz hineingelegt hat zu ihrem Sohn. Der gesagt hat, egal, was die Welt über ihn sagt, ich stehe zu meinem Sohn. Das ist und bleibt mein Sohn. Und sie hat die Verachtung und Schmach mitgetragen und Gott wird sie sehr, sehr dafür belohnen. Was wir nicht brauchen, erstens ein Konstrukt, eine Sündlosigkeit der Maria dazu zu konstruieren. Zweitens, sie ist auch nicht die Himmelskönigin, die in Offenbarung 12 beschrieben ist, sondern da geht es um das Volk Israel, auch diese 12, diese Krone mit den 12 Edelsteinen, die bezeichnen das, die 12 Stämme Israels und das Heil kommt aus den Juden, hat ja der Paulus geschrieben. Also da geht es um Israel und nicht um die Maria als Person. Und daraus ist auch eine falsche Verehrung und ein Kult entstanden. Und sie ist auch nicht leiblich in den Himmel aufgestiegen, sondern nur Jesus. Auch das ist ja erst 1950 zum Dogma erklärt worden von dem Papst Pius XII. Aber wie gesagt, das ist hier in der Schrift nicht zu finden. Und wir halten uns an das Wort Gottes. Und das Letzte, was wir auch nicht brauchen, ist Gebete zur Maria. überhaupt nicht. Die ist eine ganz normale gestorbene Person, die gestorben ist. Und wir sollen mit Toten nicht sprechen. Weder zu Heiligen beten, noch zu Maria beten. Und wenn manche Menschen das machen, so am Grab mit ihrem Vater, gestorbenen Vater oder Mutter oder sonst was oder Anverwandten sprechen, das ist uns Christen eigentlich untersagt. Wir sollen keinen Kontakt haben zur Totenwelt und sollen auch keinen aufnehmen. Gott hat das getrennt. Lebende, die Welt der Lebenden und der Toten. Da ist eine Barriere, eine unsichtbare, und die sollst du nicht durchbrechen, sondern das ist eine Übertretung, Sünde. Und Menschen, die das übertreten, die kriegen den Tod buchstäblich nicht mehr vom Hals. Also keinen Kontakt zur Totenwelt aufnehmen, in welcher Form auch immer. Was mir wichtig ist, hast du ein Ja zu Gottes Plänen? Auch wenn sie vielleicht bedeuten, dass sie Schwierigkeiten und Nöte mit sich bringen. Hast du ein Ja zu Gottes Plan für dein Leben? Zweitens, stehst du im Glauben fest, wie die Maria festgestanden ist? Sie hat ihren Lauf siegreich vollendet. Ihr Ende seht an, sagt die Schrift. Sie hat ihren Lauf siegreich beendet und hat ihren Platz bei Gott. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du deinen Lauf siegreich vollendest. Dass du dein Glaube nicht Schiffbruch erleidet. Und als letztes, Maria hat keinen Kult um sich selbst gemacht. Mach du auch keinen Kult um dich. Sondern folge ihm nach und schau auf ihn. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Halleluja. Und Vater im Himmel, wir bringen dir das. Wir wollen uns Maria zum Vorbild nehmen. Wir danken dir. Wir danken dir, Jesus, für deine Mutter. Wir danken dir, dass du einen großen Segen, der immer noch andauert, einfach durch ihr Leben gebracht hast. Und wir wollen das wertschätzen, auch hier in diesem Gottesdienst. Und ich bitte dich, dass du einfach jeden Einzelnen segnest. Herr, wir wollen dir vom Herzen nachfolgen. Und ich möchte den Segen noch sprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag noch. Gottes Segen.